Der Toria Trader Insights Podcast wird dir präsentiert von The Trading Pit. Mit The Trading Pit erlebst du Prop Trading 2.0. Wenn du mehr über The Trading Pit erfahren willst, folge einfach dem Link in den Shownotes und sichere dir dabei deinen vergünstigten Eintritt in deinen persönlichen Trader Contest. Und herzlich willkommen zur neuen Folge im Toria Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe mir in dieser Folge den Tim Grüger von den Trading Freaks eingeladen und wir sprechen natürlich über den Weg zum erfolgreichen und profitablen Trader. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risikohinweise in den Shownotes und wenn du schon mal da bist, dann sichere doch gleich dein Gratis-Exemplar des Traders Magazins. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Zusammen mit Tim Grüger. Tim Grüger ist der Gründer von Trading Freaks, recht bekannte Plattform. Ihr habt Podcast, YouTube-Kanal, seid natürlich selber Trader und damit natürlich prädestiniert für ein Kollegengespräch zusammen. Und deshalb freue ich mich, Tim, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Es war überfällig. Ich meine, es ist natürlich immer so die Sache, weißt du, du machst zwei Gespräche im Monat. Es gibt ja doch eine ganze Reihe Kollegen, aber du bist mir natürlich schon lange immer wieder so aufgefallen, mit eurem Kanal, mit eurem Podcast. Und deshalb ist es natürlich mal ganz spannend, auch wie so im Endeffekt deine Reise begonnen hat. Mhm. Das ganze Thema Trading und wie sich das Ganze bei dir dann eben auch so entwickelt hat. Erzähl doch mal, wie fing das alles an?
Ja, alles ungeplant. Aber schon jetzt ein paar Tage her, ich bin ja mittlerweile auch Mitte 30 und bei mir war das so, dass ich glaube mit 19, gerade 19 geworden, Abitur gemacht habe oder 18, jetzt muss ich kurz nachdenken, 19. Und dann hatte ich das Glück, dass ich nach dem Abitur direkt 4 Wochen im Juni auf den Seychellen verbringen konnte mit einem Freund, die dann ein Haus haben und im Sommer ist das so, das ist ja bei denen eher... Ja, wird es früh dunkel, sage ich mal. Und ich hatte viel Zeit und habe aus Langeweile praktisch ein Buch gefunden in dem Haus über Warren Buffett. Und das zu lesen und war halt fasziniert davon, natürlich auch mit dem, was man da erreichen kann, was Warren Buffett erreicht hat. Und habe dieses Buch halt von 1-2 Tagen da durchgelesen. Und dann habe ich halt schon überlegt, ja, was machst du denn jetzt eigentlich, wenn du wiederkommst? Und habe mich dann dazu entschieden, eine Bankkaufmannslehre zu machen. Habe auch in Summe dann 10 Jahre im Banking gearbeitet und bin dann praktisch über diese Initialzündung mit dem Buch und dann halt auch meinen beruflichen Werdegang immer wieder und seitdem auch nie wieder ohne Börse unterwegs gewesen. Und habe wirklich mit einem klassischen Investment angefangen. Habe dann natürlich auch über Online-Broker oder aber auch die Bank kennengelernt. Da gibt es auch noch Derivate. Bin so sukzessive vom klassischen Investor mehr und mehr auch ins Trading, gerade auch ins Daytrading nachher gerutscht. Ja, das waren so die ersten Steps, wo ich einfach gemerkt habe, wow, das ist genau das, was du machen möchtest halt. Ne? Immer rund um das Thema Börse, Finanzmärkte arbeiten und das mache ich bis heute.
Ja, also der Einstieg mit Warren Buffett ist ja eigentlich der Klassiker. Bedeutet, es ist natürlich viele Leute ein Buch über Warren Buffett lesen, sagen, hey, das will ich auch. Das muss man natürlich sagen. Ich höre halt immer wieder Warren Buffett. Und dass die Leute dann eben sagen, naja, dann suche ich eben auch mal nach der nächsten Coca-Cola oder ich werde Value Investor und so. Dabei vergessen die meisten natürlich, dass sie irgendwie mit 10, 15 oder was auch immer, wie viel 1.000 Euro sie gerade haben, am Ende nicht einen Millimeter weiterkommen, wenn sie so anlegen wie Warren Buffett. Und dass ihnen natürlich auch ein gewisser Hebel fehlt, nämlich wenn irgendwas schiefläuft im Investment, dann rufen die Leute ihre Banker an, Warren Buffett aber den CEO. Ja. Da gibt es einen leicht anderen Hebel dahinter und deshalb ist natürlich dann auch der Ansatz, es ist ja ganz gut und schön, wenn man so ein bisschen da reingezogen wird und sich in die Story verliebt, aber irgendwie sind wir dann doch verurteilt, dann ist es ja dann auch relativ schnell klar geworden offensichtlich, dass man mit einem aktiven Handel alleine erstmal überhaupt nur weiterkommt, oder?
Ja, definitiv. Und bei mir war das dann auch so, dass ich mitten in der Finanzkrise praktisch groß geworden bin mit dem Thema. Und da war das irgendwann ja das Gröbste durch und es stieg alles. Und ich weiß noch, ich habe, glaube ich, eine Adidas-Aktie zu knapp 20 gekauft und dann zu 24 verkauft, was ja generell erstmal stark ist innerhalb von ein paar Tagen. Klar, jetzt vor Wochen oder Monaten hat sie auch, weiß ich nicht, 300 Euro oder was geknackt. Also das sind so Dinge, wo du halt auch noch nicht so einschätzen kannst, was bedeutet Zeit, was hat auch bei Warren Buffett Zeit bedeutet, wenn man so an den Zinseszinseffekt denkt. Und dann, ja, wie gesagt, merkst du irgendwann, oh, da schreibt dir einer mit einem Zertifikat XY, kannst du dir einen Hebel von 10 oder 50 oder sowas holen. Und dann wirst du erstmal neugierig. Ja, du kannst zwar noch überhaupt nicht das Finanzprodukt einschätzen, aber du merkst auf einmal, oh, da kann man ja auch mal mit weniger Eigenkapital oder umgekehrt mit demselben Eigenkapital wesentlich größeres Handelsvolumen bewegen. Dann fängst du an zu rechnen etc. Und dann ist so ein gewisser Reiz, vielleicht auch eine Gier entstanden. Und deshalb kann ich auch offen und ehrlich sagen, ich habe wirklich so jeden Fehler mitgenommen, den du da draußen machen kannst. Ne? Also Finanzprodukt nicht verstanden, Risikomanagement ist scheißegal, ja, und dann entsprechend ja auch in meinem ersten Jahr richtig viel verloren. Also ich glaube, ich habe in Summe 20.000 Euro und ich glaube, ich habe 20.000 Euro in einem Jahr verbraten, ja, dann halt eben mit Hebelprodukten, ne? Weil einfach, ja, Fachkenntnis war noch nicht da, Strategie braucht man gar nicht von sprechen und dann wird es ja schon schwer.
Ja, klar, meine Strategie, okay, je länger ich irgendwie mich mit dem Thema Trading beschäftige, in der Praxis, natürlich aber auch in den Gesprächen, im Coaching, in der Ausbildung, umso mehr wird mir irgendwie bewusst, Strategie, ja, in irgendeiner Art und Weise musst du schon dir überlegen, was du da machst. Aber es ist jetzt nicht so der entscheidende Faktor, ob man überhaupt wirklich der zwischen Erfolg und Misserfolg dann unterscheidet. Aus meiner Sicht ist es ja ganz was anderes. Was war es bei dir, was das den Wendepunkt gebracht hat?
Also tatsächlich war es im ersten Step, nee, anders. Bei mir war es ja so, dass ich über die Bank dann auch ein Studium gemacht habe, Banking of Finance, studiert habe, nee, wie hieß es, Banking, nee, Finance, muss ich mich überlegen, Bachelor of Science im Studiengang Finance. So. Und das hat mir sogar Spaß gemacht und hat mich bis heute weitergebracht. Ja, also ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der sagt, das Studium war gut. Ich habe gelernt, Finanzprodukte zu konstruieren, zu bepreisen, wie zum Beispiel Optionen, Risikomanagement verstanden, Geldpolitik verstanden. Und aus dieser Theorie bin ich dann zeitgleich auch über die Bank in Kontakt gekommen nach London. Und die haben halt ja diesen fundamentalen Ansatz, also das, was wir heute so ein wenig News Trading nennen, gehandelt. Und das habe ich gelernt. Und ich bin bei dir. Ich glaube, dass die Strategie, wie die nachher ist, ist sekundär. Aber du bist ja froh, wenn du überhaupt erstmal irgendeinen duplizierbaren Handelsansatz kennenlernst. Ob das jetzt Price Action ist, Volumen Trading, Markttechnik oder eben News Trading, okay, ja. Versuch mal irgendwo eine Systematik da reinzubringen, wo du täglich wie ein Roboter abarbeitest, Einstiege, Ausstiege etc. Und das war für mich der erste Game Changer, dass ich das überhaupt mal wie so eine Anleitung an die Hand bekommen habe, dass mir einer sagt, mach das mal so, mach das so, triff deine eigene Entscheidung, wirst du als Trader immer machen müssen. Aber das ist so gesehen so ein Framework und in dem bewegst du dich. Und dann, wenn du das mal hast, hast du noch lange nicht den Weg geschafft, sondern dann kommt trotz dieser gewonnenen Infrastruktur als nächstes eben die Psyche. Dass du auch da merkst, ja, es ist trotzdem nicht jeder Tag grün. Und wie gehst du dann mental damit um, dass nicht jeder Tag grün ist? Und wie schaffst du es dann eben so Sachen wie Gier oder Angst, also diese extremen Emotionen halt irgendwo rauszunehmen? Und das hat nochmal, ich weiß es nicht, 1, 2, 3 Jahre gedauert. Ich kann dir gar nicht sagen, ob es da einen festen Zeitpunkt gab, wo jetzt alles, nee, gab es nicht, wo alles abgeschaltet war, sondern du entwickelst das halt irgendwie. So eine Routine, ja, wie so ein Muskel, den du trainierst. Und ich glaube, dass einfach ein Prozess bei jedem ist, den man machen muss.
Ja, kann ich dir nur zustimmen und die ganzen Gespräche, die ich bislang geführt habe, bestätigen das am Ende auch. Weil es ist genau das, dieses Thema. Da geht es aus meiner Sicht ja noch nicht mal darum, wie gehe ich mit dem roten Tag um, weil das impliziert ja, dass der Tag beendet ist und du eigentlich Zeit hast, deine Emotionen zu verarbeiten. Ja. Viel schlimmer ist es ja, und du bist ja auch Daytrader oder zumindest engagierst dich innerhalb eines gewissen Zeitraums im Markt. Weiß nicht, ob du es dann stehen lässt oder auflöst. Können wir dann weiter diskutieren. Aber wenn du dann im Eifer des Gefechts bist, ja, der Adrenalin rasch kommt, du in irgendeiner Art und Weise siehst, wie irgendwie einer dir das Geld aus der Tasche zieht, und zwar bündelweise im Zweifelsfall, das ist ja die viel größere Herausforderung dann nochmal, als wenn du dann am Feierabend da sitzt und sagst, ab noch mal, was ist denn hier passiert? Weißt du, was ich meine? Klar weißt du, was ich meine.
Ja, natürlich. Alles mitgemacht, aber auch relativ schnell gelernt, dass das meine Schuld dann ist und nicht die des Marktes. Klar, auch wenn man so schön sagt, das Geld ist nicht weg, es hat nur ein anderer. Ja, aber das Ich glaube, dass du als Trader relativ schnell merken musst, du musst die Entscheidung treffen und du musst dazu stehen. Und was wir bei uns den Mitgliedern auch beibringen, ist, dass du einen guten Trade machen kannst und du hast trotzdem Geld verloren. Und umgekehrt, du kannst mit einem eigentlich schlechten Trade auch Geld gewonnen oder verdient haben heute. Du solltest dir nur klar darüber sein, dass das kein dauerhafter Zustand ist, mit schlechten Trades Geld zu verdienen, sondern das war dann einfach so gesehen ein Münzwurf und Glück dabei.
Mein Glück gehört dazu, fairerweise. Ja, die Vorbereitung begünstigt das Glück im Zweifelsfall. Aber es ist ja immer so der Punkt, ja. Geht der Markt wirklich punktgenau an mein Ziel oder dreht das Biest einen Punkt vorher ab? Weiß es ja nicht, ja. So.
Ja,
Und
ich
von
erinnere
daher.
mich natürlich auch an Tage und ich behaupte, dass mir das immer noch ein, zwei Mal im Monat passiert, wo so ein Stop-Loss punktgenau abgeholt wird und es geht wieder in die andere Richtung. Ja. Aber wie viele Einsteiger machen dann an dieser Stelle den Fehler und sagen, ja gut, dann ist es halt nicht short, dann gehe ich halt long und machen so einen Rache-Trade, wechseln einfach die Handelsrichtung, die ja eigentlich nicht mehr zum Setup passt und dann geht das ganze Spiel los für den Tag. Ja.
Ja, du sprichst es an, weil natürlich habe ich das auch gemacht, ist ja klar. In meiner
Ja.
Software, ich handle ja mit einem Nanotrader weitestgehend, da ist so ein Button, da steht Reverse.
Ja. Clever vom Broker. Ja, habe schon ein paar Mal gesehen.
So, was willst du
Ja.
dazu sagen? Und das ist eben der Punkt, wenn du dich da nicht im Griff hast. Und am Anfang hast du das nicht, fairerweise, ja. So, dann machst du Reverse, dann ist daneben Button mal zwei, ja, und dann kannst du zusehen, wenn dich dann keiner vom Stuhl zerrt, bist du pleite. Ja, das muss man echt
Ja.
sagen. Und das ist natürlich so eine Sache. Heute weiß ich das, ist ja klar. Ja, man lernt ja auch dazu irgendwann, ist ja logisch. Aber wenn das erste Mal passiert, ja, dann sagst du, okay, jetzt verdoppel ich, mach Dollar Cost Averaging, ja, und den ganzen Blödsinn halt. Und dann machst du
Ja.
genau das, bist ausgestoppt oder siehst es schon kommen, ich werde eigentlich ausgestoppt, mach Reverse und all diesen Blödsinn. Das ist tödlich. Und das ist tatsächlich etwas, da sind wir im Daytrading prädestiniert für, in diese Falle reinzulaufen, weil wir ja im Eifer des Gefechts sind. Ja, das muss man
Ja.
einfach so sagen. Und das ist natürlich, wenn du dann sagst, ja, die Psyche spielt mit und am Ende des Tages habe ich einen roten Tag. Ja, der Tag ist aber vorbei. Ja, du kannst halt keinen Blödsinn mehr machen. Und am nächsten Tag hast du idealerweise eine Nacht drüber geschlafen, dann sieht die Welt wieder anders aus.
Ja.
Mal so ein Punkt. Womit sich natürlich auch wieder so diese Erkenntnis aufzwingt, vielleicht kannst du die teilen, dass viele ja mit dem Daytrading einfach gerne anfangen wollen, aber eigentlich sollte das ja eher am Ende der Karriere stehen, im Sinne von, okay, du bist ein reifer Trader, jetzt kannst du dich mal in den völligen Live-Modus reinwagen, oder wie siehst du das?
Meinst du es bezogen auf den Trading-Stil, dass dann Daytrading eigentlich so die Königsdisziplin ist, die man erst dann machen sollte, wenn man ein gewisses Fachwissen aufgebaut hat? Oder wie meinst du das?
Genau, Fachwissen und auch sich selber kennengelernt hat als Trader.
Ja, also wir sind ja gerade mit der Botschaft, die wir da auch vermitteln wollen, auf die Spaßbremsen. Wenn Leute zu uns kommen und sagen, zeig mir, wie du schnell reich wirst, dann sage ich halt, dann geh ein Dorf weiter, weil das wirst du bei uns nicht lernen. Ne? Also wir sagen den Mitgliedern oder auch generell Interessenten sogar, hey, probier dich doch erstmal auf einem Demokonto aus. Ich weiß, da hast du noch nicht viel mit Psychologie zu tun, aber versuch doch bitte erstmal das Erlernte umzusetzen. Ja, dass du verstehst, wie funktionieren Märkte, wie kommt überhaupt eine Order zustande, wie mache ich das in der Handelsplattform. Ja, dass du dir mal einfach so ein paar Tage und Wochen gibst, damit sich das festigt, was du da machen möchtest. Und wenn es dann da nicht klappt, dann brauchst du gar nicht über ein Live-Konto nachdenken. Wenn es da klappt, kannst du es aufs Live-Konto übertragen, dann kommt diese Herausforderung, was so diese ganze Trading-Psychologie angeht. Aber du musst halt einen Step nach dem anderen machen. Und das ist halt das, was so im Rahmen Digitalisierung, Instagram und Co. echt recht gefährlich ist. Du siehst oft irgendwelche Metatrader-Accounts, die da hochgescrollt werden, wo 100 Gewinntrades am Stück sind, ne? Und so ein Quatsch. Und das
Das
ist
geht
halt
aber
das.
nur bei MetaTrader.
Naja. Und deshalb ist das halt echt ein falsches Bild. So. Muss ich unbedingt vorher 10 Jahre im Aktienmarkt als Investor unterwegs gewesen sein, würde ich sagen, nein. Aber dir fehlt dann vielleicht ein gewisses Fundament über Börse. Das kannst du dir ja dann bestimmt auch über YouTube oder was auch ich, was weiß ich, ein Buch mit Sicherheit aufbauen. Aber am langen Ende wissen wir beide, dass die Erfahrung, Dinge ausprobieren, mal auf die heiße Herdplatte packen, natürlich zu so einem Reifeprozess von einem Trader dazugehören. Ich finde es halt nur wichtig, dass du, wenn du diesen Prozess durchlebst, das mit möglichst geringem Kapital machst, um liquide zu bleiben und nicht glaubst, innerhalb des ersten Monats in deiner Trader-Karriere, dass du, weiß ich nicht, ne, aus einem 50.000er ein 100.000er Konto machst und das dann nochmal schaffst. Ja, das kann Glück sein. Mich auch erlebt. Ich war mit Andreas, meinem Kollegen, wir waren mal da bei jemandem, der uns gesagt hat, hey, guck mal hier, hatte einen Broker, ich darf jetzt hier keinen Namen nennen, aber jetzt nicht für seine Qualität bekannt, wo der einfach mit einem hohen Hebel aus dem 8.000er Konto, ich glaube, in Richtung 10.000 auf 80.000 hochging. Der Broker hat ihn nicht verkaufen lassen über mehrere Stunden. Es war genau dann während so einem Risikoevent, wo eine enorme hohe Volatilität war. Nach 2, 3 Stunden ging es dann, als er nur noch irgendwie bei 40.000 lag. Immer noch gut. Aber worauf will ich hinaus? Das war reines Glück, das war Zufall. Und das war eben keine duplizierbare Strategie, die du dann immer genauso nach Checkliste machst. Ja, und nach 3 Wochen war das Geld dann auch weg. Ja. Und ich glaube, das ist halt das, was viele einfach verstehen müssen. Es geht nicht um den nächsten Trade oder da jetzt aus einem Trade das große Einkommen zu erzielen, sondern das ist wie so ein Hamster, der so heimlich seine Nüsse einsammelt. Ja. Ich glaube, das ist genau das, was wir hier erarbeiten müssen.
Ja, also klar, also das ist halt auch so ein, das ist ein Learning, das ist definitiv ein Learning, dass man eben zusieht, jeden Tag sich irgendwie was reinzulegen in sein Depot. Weißt du, und ob du einen kleinen anfängst, aber du hast halt, weiß ich, 5.000, 10.000 Euro, hast dich dann fürs Daytrading entschieden, bist auch reif dafür, fürs Daytrading und kannst dann halt dementsprechend wirklich, sagen wir 50, 100 Euro am Tag. So, aber jetzt überleg mal, was dann, du kriegst es wirklich hin, 100 Euro am Tag zu machen, relativ einfache Geschichte, das sind 2.000 Euro im Monat. Ist ein
Ja.
Job. Already Job. Ja, so.
Ja.
Und das darf man eben auch nicht vergessen. Ja. Das sieht am Tag immer nach, ist ja auch nicht wenig, ist aber auch nicht viel an sich. Aber in der Summe schon. So, und das vergessen viele. Ja. Dieses
Ja.
kleine Stück für Stück. Es geht aber eben nur durch einen aktiven Handel. Und da sind wir eben wieder bei Warren Buffett. Der kauft es liegen und tritt ab und an mal dem Management in den Hintern. Ja, das kann er. Aber für die meisten von uns geht dann doch irgendwie ein bisschen mehr über den aktiveren Handel und in dem Sinne halt wie so ein Kaufmann halt das Lager zu drehen, also dementsprechend halt die, ne, das Geld, das du hast, immer wieder neu zu investieren und daraus den Zinseszins auch zu generieren.
Ja, auch ich meine, im Hinblick auf das, was wir im 2022 erlebt haben, Inflation steigt weiter, geht es ja auch darum, mal zu schauen, kann ich auch in einem seitwärts verlaufenden Markt oder sogar einem fallenden Markt, den wir jetzt seit einem Jahrzehnt so ja erstmal gar nicht mehr gehabt haben, kann ich da auch noch meine Renditen holen. So, wenn du jetzt ein gewisses Grundkapital hast, gibt es bestimmt auch noch tolle Dividendenstrategien, wo du auch wieder über Buy and Hold kommen kannst. Und ich glaube auch immer noch, dass ein Warren Buffett in der Lage ist, in solchen Märkten Geld zu verdienen. Aber wir sollten nicht glauben, dass jeder, der jetzt sagt, ich bin Investor, diese Fähigkeiten entwickelt. Da gehört eben, ich meine, auch ein gutes Management, eine Infrastruktur, eine Strategie dazu. Und ich glaube, das ist eben das, wo wir sagen können, hey, über diese Trading-Strategien kannst du halt auch in fallenden Märkten immer noch gut profitieren. Oder andersrum, es ist ja total egal, was der DAX macht. Ja, oder S&P 500 und Co.
Absolut. Ich meine, alle Strategien lassen sich auch immer umdrehen. Ja? Nehmen wir mal so typische Formationen, Schulter-Kopf-Schulter-Formation, geht ja von beiden Seiten beispielsweise.
Richtig.
So, weißt du, und von daher klärt sich oder brauchst du auch nicht diese Frage zu beantworten. Als Investor kannst du im Regelfall nur kaufen. Und wenn du schon mal einen Schritt weiter gegangen bist, denkst du bei Absicherungsstrategien nach. Aber viel mehr Möglichkeiten hast du ja gar nicht. Als
Ja.
Trader. Das ist völlig richtig. Kannst du völlig egal sein, ob der Markt steigt oder fällt. Du musst also den Schreck überwinden. Okay. Aber im
Ja.
Endeffekt, ja. Oder du handelst Währung. Währung bist du immer long und short. Ja, dann dieses Dilemma nicht mehr im Kopf, sondern du
Ja.
folgst eigentlich tatsächlich nur noch dem Chart, sofern du dich von dem Home Bias Euro trennen kannst. Ja.
Cooles Beispiel, ja. Also das ist ja so typisches deutsches Phänomen oder ich sag mal Dachregion, dass der DAX und Euro-US-Dollar am meisten gehandelt wird. Okay, zumindest die Konditionen sind gut bei den meisten Brokern, weil es halt liquid, gerade Euro-US-Dollar, liquidester Markt der Welt ist, ne? Aber das habe ich relativ schnell gelernt, dass du versuchst, mit dem Ansatz, den du machst, halt in die Breite irgendwo zu gehen. Und deshalb machen wir es ja auch so, dass wir uns sehr stark auf den US-Aktienmarkt konzentrieren, weil du einfach sehr, sehr viele liquide US-Aktien hast und du kannst dann gucken, mit dem Handelsansatz, den du hast, Okay, wie so ein Scanner, welche der Aktien heute an dem Tag passen dazu den Kriterien? Ja. Würde ich den ganzen Tag auf ein, zwei Indizes gucken, weiß ich nicht, ob ich da jedes Mal das, was wir so als Fünf-Sterne-Setups bezeichnen, finden würde. Dann läufst du wieder Gefahr, dass du doch noch einen blöden Aktionismus-Trade um kurz vor 17 Uhr machst, der halt wirklich wieder mal nur Münzwurf ist. Ne?
Ja, ist ein wichtiger Punkt. Wie lange tradest du denn eigentlich am Tag? Weil man liest ja auch von bis, ja. Es gibt Leute, die gehen praktisch nie ins Bett. Ja, dann gibt es natürlich die Memes, wo der Trader zum Pizzafutter-Nerd vom Rechner wird. Aber wie sieht es bei dir aus?
Das ist für viele überraschend, dass ich am Tag 1 bis 2 Stunden handle und mehr nicht. Jetzt muss man sich das so vorstellen: Wir haben ja ein Handelsbüro hier zwischen Köln und Bonn und wir sind zu 10 mittlerweile. Und das ist eben so, dass ich hier den einen oder anderen Analysten habe, der halt auch mehr so ein bisschen zuarbeitet. Ja, wir kennen unsere Systeme, wir wissen im Bereich des Research oben, wonach suchen wir. Das ist halt im ersten Schritt Aktien, die Nachrichten, frische Nachrichten hatten oder Quartalsdaten, die herausgekommen sind, wo es Abweichungen zur Prognose zum Beispiel gab und wo wir schon in der Vorbörse sehen können, die sind mehr als 3% gestiegen oder bei schlechten Nachrichten sind mehr als 3% gefallen. So, wir bilden eine Watchlist bis 15 Uhr, dann besprechen wir uns und dann wird ab 15:30 halt die US-Eröffnung gehandelt. Warum? Ist ja durchaus volatil. Wir achten da mehr natürlich auf Momentum, aber generell eine gute Liquidität drin, viel Bewegung. Das ist ja das, was gerade im Daytrading auch durchaus relevant ist. Und dann merkst du so ab 16:30, es wird ein bisschen ruhiger und bis dahin habe ich 1 bis 2 Trades gemacht und das reicht.
So, jetzt höre ich da raus, und das kann man ja auch lesen. Dein Trading ist ja News Trading. Der News
Genau.
Trading hat ja mehrere Ansätze. Ja, da gibt es ja Leute, die sagen, ich bin schlauer als der Markt, ich habe Volkswirtschaftslehre studiert, habe ich ja tatsächlich offen gesagt. Ja. Und dann weiß ich ja, wie ich die Zahlen zu interpretieren habe. So, ah. So, geht natürlich nach der Erfahrung in die Hose, oder? Im Regelfall nicht.
Also ich hatte einen Professor auch in, ich glaube, Geldpolitik oder Makroökonomie generell und der sagte halt, ja, Hypothese der Markteffizienz ist alles schon eingepreist. Und dann habe ich ihm halt gezeigt, ja, gucken Sie mal hier, es gibt bestimmte Events. Da hast du für ein paar Minuten oder ein paar Stunden eine gewisse Anomalie, beziehungsweise ist es nicht eingepreist. So, wir sprechen jetzt gerade, jetzt wurde vor einer Stunde wurde die US-Inflationsdaten veröffentlicht. Heute nicht so interessant. Warum? Es gab keine große Abweichung zur Prognose. Also wir achten halt bewusst auf große Überraschungen. Ja, kann man sich auch gut vorstellen, zum Beispiel Inflationsdatensatz, Monatsbasis wird, weiß ich, mit 0,3 erwartet. Dann kommt irgendwie 0,0 oder sowas raus, dann hast du eine grobe Abweichung zur Prognose. Wenn die anderen Datensätze in dieselbe Richtung zeigen und das wirklich einheitlich grün oder einheitlich rot ist, dann hast du halt auch sehr, sehr viele Hedgefonds mittlerweile, die über Algorithmen das natürlich nochmal wesentlich schneller spielen können. Und für uns ist das keine Konkurrenz, sondern in dem Sinne was, wo wir sagen, hey, cool, danke für dieses Momentum, für den Vorlauf und können uns dann immer noch Bewegungen rausschneiden. Und das ist ja genau das, was wir machen. Ich brauche auch nicht den Hochpunkt treffen, ich brauche auch nicht den Tiefpunkt treffen. Ich habe eine gewisse Momentumbewegung jetzt in diesem Beispiel, die ich mitnehmen möchte. In einem Währungspaar nehme ich meine 20, 30 Pips mit. Das dauert dann bei so einem Event vielleicht 3, 4 Minuten und dann ist gut. Ja, war jetzt mal ein Beispiel vom Forex-Markt. Und im Aktienmarkt ist es ja genauso. Ja. Und wenn du dann den einen oder anderen Volumenindikator noch mit hinzuziehen kannst, vielleicht auch mal in die Level-2-Daten guckst, dann siehst du ja auch, okay, was hat denn so die Mehrheit vor? Vielleicht hast du noch den einen oder anderen Big Boy, der die Richtung da vorgibt. Und dann ist das was, wo wir sagen, wir haben einen statistischen Vorteil. Der kann in einer Stunde wieder vorbei sein, interessiert mich dann aber nicht
Ja, das ist halt der entscheidende Punkt. Also einfach nur rein zu interpretieren, ist oftmals die falsche Idee. Logisch. Ja. Weil ich habe auch manchmal das Gefühl, dass natürlich der Markt die Dinge auch dann gerade so sieht, wie er sie halt auch gerade sehen will, wie es dann eben auch gerade passt. Denn eigentlich jede Handelseröffnung ist dadurch gekennzeichnet, dass es erst rauf und runter geht oder erst runter, dann rauf geht. Und so ist es auch nach den Zahlen. Egal wie die Zahlen ausfallen, es geht erst rauf und dann geht es runter oder es geht erst runter und dann rauf. Ja. So, und das ist ja diese Anomalie, von der du sprichst.
Ja, wie gesagt, wo du oft achten musst, ist, dass du einen möglichst großen Überraschungsfaktor hast. Und deshalb ist es wichtig, dass du dir halt vor dem Event oder meinetwegen auch dann bei Veröffentlichung anguckst, was war die Erwartungshaltung, was war die Prognose. Und das ist bei Zinsentscheiden genau dasselbe. Ja, Generell sagt man ja, wenn die Zinsen angehoben werden, ist das gut für die Währung, aber letztendlich musst du schauen, was hat der Markt da bereits eingepreist. Und das kannst du über genügend Tools, FedWatch-Tool etc., kannst du dich ja da auch super vorbereiten. Ne? Und beim Aktienmarkt ist es tatsächlich so, oder generell beim News Trading, ich sage sogar ganz klar, die meisten Nachrichten spielen keine Rolle. Da kannst du nichts draus ziehen. Ja? Und deshalb ist es so wie so eine Trichterfunktion. Wir schmeißen da oben 20, 30 Kandidaten rein, die erstmal auf der Watchlist sind. Aber es sind vielleicht nachher nur zwei oder drei, die alle Kriterien erfüllen, wo wir einfach die Ampel auf grün haben und sagen, jetzt dürfen wir die traden, weil jetzt einfach nur die Wahrscheinlichkeit hoch ist. Kann ich trotzdem ausgestoppt werden? Natürlich.
Wie sind deine Trefferquote ungefähr? Es ist ja immer relativ schwer, auch auf so
Ja, man muss ja immer
Trendsituationen
ins Verhältnis zum Chance-Risiko-Verhältnis
genau.
setzen. Die Trefferquote ist über 70% gewesen, jetzt auch im 2022, wenn ich mal das ganze Jahr betrachte. Ich
Okay.
habe keine, also muss es aber auch dann natürlich so sehen mit dem Chance-Risiko-Verhältnis. Mein Ziel ist es eins, aber ich bin jemand, der mit Teilverkäufen arbeitet, weshalb es halt auch schon mal leicht runter sein kann. Die Trefferquote ist irgendwo so bei 0,85 gewesen zum Jahresende, weshalb das in Summe immer noch funktioniert. Ja, nur du musst halt immer beide Parameter ins Verhältnis bringen, um das zu beurteilen zu können.
Absolut. Also eins ist klar, und das sagst du ganz genau richtig. Trefferquote, Chance-Risiko-Verhältnisse sind negativ korreliert. Ja. Du kannst nicht zum Mond fliegen und das dauernd erwarten. Das funktioniert halt nicht.
Ja,
Ja, so.
ja.
Klarer Fall. Ab und an mal, ja, ein bisschen hüpfen geht immer.
Das ist
So.
richtig, ja. Ja, ich
Ja.
meine, und dann, wir waren am Anfang sehr auf Momentum-Strategien aus, auf Breakout-Strategien. Dann hast du aber halt irgendwann gemerkt, okay, auch da in der meisten Zeit laufen Märkte seitwärts. Ne? Haben dann sukzessive noch Reversal-Strategien mit hinzugenommen, auch von auf Basis der Aktien, die wir eh in der Watchlist haben. Leute haben manchmal gefragt, hey Tim, die Aktie hatte positive News, warum fällt die denn jetzt zu Beginn? Ne? Und ich sage, hey, das heißt nicht nur, weil da positive News sind, dass die zum Mond geht. Ja, es kann auch zum Beispiel sein, dass du den einen oder anderen Großinvestor hast, der sagt, okay, auf Basis dieser positiven News versuche ich in dieser liquiden Eröffnungsphase direkt meine Aktien abzustoßen, weil ich morgen ein neues Investment tätigen will und ich brauche einfach den Cash da draus. Ja, wir sind ja nicht die einzigen Marktteilnehmer als Trader, die in so einer Aktie unterwegs sind. Ne? Also jetzt als die Daytrader. Ne? Wir sind ja einfach nur eine Nische. Es gibt riesige Pensionsfonds, Investmentbanken, Hedgefonds, die da genauso mitschwimmen und vielleicht eine ganz andere Intention haben, wo ich gar nicht so viel reininterpretieren muss, sondern auch da. Es ist einfach wie so eine Schablone, wie ein Muster, was du drauflegst. Und wenn das da ist, dann darfst du auf den Knopf drücken und ansonsten musst du die Füße stillhalten.
Ich nehme mal einen Punkt raus aus dem, was du gesagt hast, weil das auch so ein Mythos ist im Markt. Gerade wenn man anfängt als Trader, man lernt ja auch immer wieder, ja, du musst ja möglichst lange halten und dem Trend folgen, ja, und all der ganze Zeugs. Aber jetzt höre ich bei dir raus, ja, ich gehe rein, 3 Minuten später, 30, 20, 20, 30 Pips, vielleicht 40, wie auch immer, bin ich wieder
Ja.
raus, danke, Thema erledigt, ich mache das Buch zu, trinke einen Kaffee und gehe nach Hause. Bildlich gesprochen. Ja, natürlich machst du das nicht, bist ja
Gut
Unternehmer,
zusammen.
aber genau, ja, und gehst ins Meeting, so. So, also, da liegen ja Welten zwischen. Was ist denn jetzt die Wahrheit?
Ich glaube, die Wahrheit ist, dass du für dich als Trader herausfinden musst, was kann ich am diszipliniertesten durchhalten? Ist es das Scalp-Trading für ein paar Minuten? Ist es das Day-Trading bis zum Ende des Handelstags oder ist es eher das Swing-Trading, wo du die Position einige Wochen hältst? Ich kann da einfach sagen, dass ich irgendwann herausgefunden habe, ich bin kein guter Swing-Trader. Ja, es ist einfach ein mentales Thema, dass ich dann die Trades nicht gut über Wochen mitschleppen kann. Dann fängst du an, irgendwo ein Stop-Loss hin und her zu verschieben, ja? Vielleicht doch mal einen Teilverkauf an einer Stelle zu machen, wo es eigentlich Quatsch ist, nur irgendwie um dein Gewissen zu beruhigen oder deinen Kopf. Hast damit aber die eigentliche Trade-Idee und die Wahrscheinlichkeit und dein Chance-Risiko-Verhältnis kaputt gemacht. Das heißt, am Anfang probier mal jeden Trading-Stil aus und merk halt irgendwann, ja, bei welchem hast du auch einfach vom Kopf her die größte Disziplin, das so durchzuziehen. Und ich mag Momentumbewegungen, ich mag Schnelligkeit und deshalb war klar, ich bleibe im Scalping oder mal im Daytrading. Ne? Durchschnittliche Haltedauer bei mir ist in Summe, ich glaube, 30, 35 Minuten. Da sind dann mal die Raketen dabei von 3, 4 Minuten, wenn es so ein Event gibt. Es kann auch mal auf der anderen Seite eine Aktie sein, die nach dem Einstieg ja, slowly in die eine oder andere Richtung geht, weshalb es mal 1 Stunde 30 dauert, aber so im Mittelwert würde ich so 35 Minuten planen. Also wichtig ist mir, dass man sich nicht darauf einlässt oder wenn jemand sagt, hey, du musst Daytrading machen, weil das ist der einzige Trading-Stil, der funktioniert, dann ist das eine Bullshit-Aussage. Jeder dieser Trading-Stile kann für dich funktionieren oder eben nicht oder für den anderen ja, aber für dich nicht. Und das musst du herausfinden.
Ja, ist halt einfach das ist halt dieser entscheidende Punkt. Und da bist du eben auch wieder bei der Trefferquote, beim Chance-Risiko-Verhältnis. Was darf es denn bitte sein? Kann ja
Ja.
dir keiner vorschreiben. Ne? So, wenn ich diskutiere, ist ja oft genug. Ja, wenn du dich jetzt Trendfolger bist und sagst, hey, ich will die großen Bewegungen haben, ja, bitteschön, bedeutet, bist ausgestoppt dann und dann. So, dafür kriegst du, wenn es gut läuft, ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Kannst du damit
Ja.
umgehen?
Ja.
Nee, ich mag diese Rückschläge nicht so gerne. Okay. Dann hast du
Das
eine
heißt ja
Wertung.
auch, du
Du
kannst ja
bist
auch
da
mit
schon
einer
rein raus.
Trefferquote, du kannst ja auch mit einer Trefferquote von 30% sehr, sehr gute Ergebnisse am langen Ende haben, wenn du es dann schaffst, das mental auch zu verarbeiten, ne? Und hast dann aber halt dann den nächsten Trade, der dir einen 5 zu 1 Satz CHV bringt.
Fühlst du dich aber zwischendurch wie das ungeliebte Kind. Und dann ausgestoppt. Der ist ja so, oder? Und das ist eben so eine Sache, und das kann man gar nicht oft genug betonen und wiederholen. Das muss jeder, und das ist eben auch das Fatale daran, das muss jeder für sich selber auch herausfinden. Da gibt es keinen Blueprint, den du da nutzen kannst und so. Es gibt immer nur, und das sehe ich auch so die Rolle auch als Coach, wir können nur den Leuten helfen, diese Auswahl überhaupt erstens zu identifizieren und sich dann irgendwie zu überlegen, wo fühle ich mich am wohlsten und dann diesen Weg halt auch mit zu begleiten oder zu beschreiten.
Was uns wichtig ist, wenn wir Leute ausbilden, dass die klar von uns erstmal überhaupt Strategien vorgegeben bekommen, damit sie mal eine Art Anleitung haben. Was gibt es da überhaupt? Was kann man schon übernehmen? Aber wir sagen genauso, hey, pass mal auf, wenn du dich mit meinem Stock-Management nicht identifizieren kannst, dann schau, dass du es anders machst, sodass es zu dir passt. Ja, wenn ich sage, riskiere maximal 1%, du sagst aber, boah, ist mir noch zu viel, ich möchte 0,5% riskieren, jo, dann mach das, ja. Das heißt, wir begleiten die Leute da auch dahingehend, dass sie lernen, selber Setups zu entwickeln, zu erstellen, wie das funktioniert, aus einer These heraus, über Backtesting bis zu einer ersten Live-Phase zu kommen. Und wenn du diese Blaupause dann einmal verstanden hast, dann hast du eine richtige Power entwickelt, um dich da weiterzuentwickeln.
Ja, dazu brauchst du natürlich auch erstmal wieder Fachwissen. Ja, also am Ende, man dreht sich immer im Kreis. Und jetzt pass auf, ich hab gerade eben, weil ich auf Facebook einer von diesen ganzen Kontakten, Trader, Coach, da gibt es ja immer viel Nachwuchs, postet, jetzt können wir jetzt, halt dich fest, postet. Wenn du nach einer Woche noch keine Profite gemacht hast, ist dein Coaching ein Scam.
Ach je.
Genau. Da habe ich nur geschrieben, genau das Gegenteil ist der Fall. Weißt du?
Ja, oder du schreibst halt darunter, und wenn du nach
Oh, meine
zwei
Güte.
Wochen pleite bist, dann war es erst recht ein Scam, ne? Also, ja.
Aber
Bullshit-Aussage.
das ist ja das Gedankengut, das die Leute haben, wenn sie sich
Ja.
eben mit dem Thema Börse und Trading beschäftigen. Ja, so, bist du wieder smart, Maßanzug und was auch immer du dann mieten kannst, ja. So, und dann, was ist es? Ja? Nee, es ist die Entwicklung, die zählt.
Also zum Fachwissen muss man auch dazu sagen, da habe ich mal einen ganz interessanten Graphen gesehen, wo praktisch die Menge an Fachwissen in einer Kurve dargestellt wurde und auf der anderen Achse der Erfolg. Und irgendwann gibt es halt einen Punkt, wo man sagen kann, hey, mehr Fachwissen bedeutet nicht automatisch mehr Erfolg.
Da
Und ich
gehe
glaube
ich
auch nicht, dass du die
total mit.
Erwartungshaltung haben darfst, dass du alles weißt. Ich habe im Studium gelernt, Optionen zu konstruieren, Monte-Carlo-Simulationen und was nicht alles gemacht. Ich weiß heute nicht mehr ansatzweise, wie das Ding bepreist wird. Und bin
So.
deshalb auch nicht im Optionshandel unterwegs. Brauche ich das für meinen Trading-Stil? Nein, brauche ich nicht. Ne? Das heißt, das ist ja so ein vielseitiges Feld. Du kannst gar nicht alles an Fachwissen aufsaugen. Das wird nicht funktionieren und es würde dich auch nicht zwingend erfolgreicher machen.
Absolut, absolut. Es ist irgendwann eine akademische Übung, aus meiner Sicht, weißt du? Okay, ich bin halt irgendwie ein Freak, steht auch hinter dir, Trading Freaks, ja. Ich bin irgendwie so ein Freak, ich habe da Bock drauf. Und ich will dann auch was darüber wissen. Aber mein Trading beinhaltet völlig anderes als das, womit ich mich noch so beschäftige. Ich nehme da, ich meine, kannst du dir vorstellen, ich bin hier überall unterwegs, ich rede mit ganz vielen Leuten, ich kriege super viel Input. Ich habe aber trotzdem mein Stil, der ist zementiert. Weil das bin ich. Ja. Ich höre mir alles interessiert an, aber da bringt mich keiner mehr von weg. Das hat aber gedauert, weil bis es soweit war, habe ich alles Mögliche ausprobiert, weil mir jeder irgendwas erzählt hat. Und das ist ja ein Reifeprozess, genauso.
Ja, und in dieser Phase am Anfang wechselst du ja nach drei Fehltrades sofort wieder den Ansatz, weil du sagst, funktioniert nicht. Dabei hätte es sein können, dass danach sieben Gewinner kommen und du kriegst die nicht mehr mit, weil du einfach zu schnell aufgegeben hast oder diesem Ansatz nicht mehr vertraut hast. Und das war bei mir so eine Art Strategie-Hopping, einfach aus der Unwissenheit heraus, was ist eine realistische Erwartungshaltung an so ein Setup?
Ja, also da steckt ja so viel da drin. Und
Ja.
das ist eben einfach, das ist auch das Schöne am Trading. Es ist ein Langfristprojekt. Für mich ist es ein Lebensprojekt. Ja, das ist mein Leben. Alles in allem. Ja. Das machen ja auch all diese ganzen Sachen, die ich mache. Geht ja wahrscheinlich nicht
Ja.
anders. Also geht es ja nicht nur ums Geld verdienen. Ist ja lächerlich. Ja. So.
Das wird irgendwann weniger relevant, glaube ich. Es geht halt mehr um den Prozess, dass du dich weiterentwickeln willst. Du lernst ja auch als Mensch dich jedes Mal irgendwo neu kennen und denkst ja auch da manchmal noch, oh, voll Idiot, hätte so nicht sein müssen. Das wird zwar weniger, wenn du es gut machst, diese Extreme. Aber ja, wie gesagt, wir sind ja 10 Leute und das ist halt so, dass jeder irgendwo hier börsenbekloppt ist. Und ich sage immer, wir sind die Einzigen, die sich montags freuen, wenn sie ins Büro dürfen. Ja, weil ja, diese Marktdynamik ist da, es gibt eine neue Woche, es geht wieder neu los. Und das ist einfach cool auf den Kopf, wenn man das sagen kann, jo, ich freue mich sogar auf meinen Job, wenn ich montags ins Büro gehe. Ne? Ich glaube, da gibt es halt nicht viele, die das behaupten können.
Habe es dann noch besser, ich arbeite auch am Wochenende.
Ja, okay.
Sofern man das Arbeit nennen kann. Also ich weigere mich ja, dass das Arbeit zu
Alles.
bezeichnen. Da hilft das Mindset. Lass uns mal, wo du gerade so sagst, das Thema, wir freuen uns aufs Wochenende. Und so, du bist ja nicht nur Trader offensichtlich, sondern 10 Leute, du hast eine Firma. Wie kam es dazu? Also eigentlich hat man doch als Trader recht erfolgreiches, einfaches, simples Leben. Du könntest ja auch die ganze Zeit nur mit deinem Lambo im Kreis fahren. Geht ja auch.
Kannst dich an den Schweizer Bankencrash erinnern? 2015, ne?
20
Januar.
magische Grenze, ja.
Ja. Und da habe ich gemerkt, wenn ich da jetzt drin gewesen wäre, gerade auch als professioneller Trader, wenn du so eingestuft wirst, hätte es mir passieren können, dass ich aus einem guten Vermögen in die Privatinsolvenz schlitter. Innerhalb von einer Minute. Das hat mich über Wochen nicht losgelassen. Ich habe auch bis heute nicht wirklich einen kompletten Absicherungsmechanismus gefunden. Ich habe nur Mechanismen gefunden, um dieses Risiko zu reduzieren, dass du von einem Flashcrash betroffen wirst. Und ich habe den Blog, war das damals, Trading Freaks 2015 gegründet, Februar, da ging dann der erste Blogbeitrag los und ich wusste gar nicht, wo das hingeht. Keine Ahnung. Ich habe einfach nur geschrieben über Dinge, die ich erlebt habe im Trading, weil ich halt auch vorher in einem Forum war, wo meiner Meinung nach gerade so dieses Risikomanagement viel zu kurz kam. Da ging es viel um so Copy-Trading-Sachen, dann habe ich auch versucht, einen nachzuhandeln. Der hat aber ohne Stop-Loss gehandelt. Du kannst dir vorstellen, wie das ausgegangen ist. Ne? Und irgendwann habe ich halt gesagt, boah, das geht nicht. Ne? Aber auch einfach ehrlich darüber geschrieben, ich finde Optionsscheine scheiße, ja, ich finde Hedging-Konstrukte scheiße, gerade für Einsteiger. So, und das hat irgendwo Anklang gefunden. Dann kam das erste größere Portal und sagte, hey, möchtest du auch bei uns Autor werden? Und ich habe in der Zeit Vollzeit in der Bank noch gearbeitet und habe aber gemerkt, hey, das macht dir Spaß, irgendwie so was Eigenes zu entwickeln. Wusste gar nicht, wo das hingeht. Dann haben wir aber erst durch größer werdenden Traffic auf der Webseite Anfragen bekommen, könnt ihr mal was bauen? Dann haben wir den ersten Online-Kurs gebaut. 2017 habe ich dann eine Weltreise gemacht und dann habe ich den Andreas, den ich von der Bank kannte, habe ich einfach gefragt, hey, kannst du mir da helfen? Kannst du mich vertreten? Ne? Und ja, so haben wir das dann ab dann auch zu zweit weitergebaut. Und irgendwann haben wir gesagt, wir packen das mal in eine juristische Person. Und seitdem ist es halt immer weiter gewachsen. Und jetzt haben wir eigentlich ein zweigleisiges Businessmodell. Zum einen den Eigenhandel und zum anderen eben die Marke Trading Freaks, wo wir Leute ausbilden, die das lernen wollen, wo wir einfach auch schön zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Und ja klar, manchmal wirst du gefragt, wenn du gut traden kannst, warum brauchst du dann noch dieses Thema Ausbildung von Leuten? Und ich sage
Wirklich?
da halt auch ganz offen und ehrlich, das ist für mich eine Art Risikoabsicherung. Ja? Und natürlich auch noch eine zweite Einnahmequelle. Also ich kann mich ja nicht nur auf mich oder meinen Broker verlassen oder dieses Thema Flash Crash. Ja? Also jeder erfolgreiche Mensch, der irgendwo finanziell unabhängig geworden ist, hat ja mal mindestens zwei Einkommensquellen. So, und das ist bei mir die Einnahmen aus dem Börsenhandel, Dividenden, die ja damit noch reinspielen, und das ist das Gehalt, was mir hier aus der GmbH gezahlt wird, und auch zukünftig mit Sicherheit das ein oder andere Investment vielleicht auch in Richtung anderer Startups, was mich auch noch reizen würde, was jetzt noch in den Kinderschuhen ist. So. Und dann hast du eben mehrere Einkommensströme, hast damit eine gewisse Sicherheit, auch eine innere Ruhe. Also, dass du eben nicht mehr nachts um 3 Uhr aufwachst. Das war bei mir nämlich nach 2015 so. Und du checkst mögliche Positionen oder ob irgendwas Schlimmes passiert ist. So ist es gekommen.
Ja. Es geht mir so. Offen gesagt, wenn du mal alle 100 Folgen zurückhörst, vom Adventskalender mal abgenommen, ja, wirst du feststellen, das geht allen unseren Kollegen so. Wir alle machen das so. Und jetzt kann man sich sagen, seid ihr denn solche Pfeifen im Trading? Nee, sind wir nicht. Erstens, und Kollege Jens Rabe hat es ja ganz genau auf den Punkt gebracht. Er sagt, du bist Unternehmer, Punkt. Und als Unternehmer machst du das, was geht. Das ist doch logisch. Und du hast natürlich auch deutlich weniger Druck. Ob ich jetzt heute trade oder nicht trade, macht jetzt keinen Unterschied, weil ich eben noch andere Einkommensquellen habe. Wenn ich jetzt trade, dann packe ich eben noch so oben drauf. Idealerweise. Ja, so. Und das ist halt ein Mindset, das gibt dir halt unheimlich viel Ruhe und auch Frieden im Leben. Ja. So, du kannst ja nur noch mehr verdienen. Das ist ja der entscheidende Punkt dabei. Und das war ja schon immer mein
Aber das
Ziel.
sagen wir sogar den Leuten, die jetzt hier hinkommen und dann in so einem Infogespräch auch fragen, ab wann kann ich davon leben? Und dann sage ich erstmal, hey, gib dir mal mindestens 12 Monate Zeit. Du kannst im nächsten Step, wenn du das gut machst, ja erstmal deine Jobzeiten reduzieren. Das haben auch einige Mitglieder bei uns jetzt gemacht, ne, die dann sagen, hey, richtig cool, die auch jetzt über, ne, so Prop-Trading-Modelle einfach noch ein größeres Konto dazu bekommen haben, wo es sich dann auch rentiert, wo du auch mal schnell 2.000, 3.000 € in einem Monat nebenbei machst, dann hast du vielleicht noch ein halbes Einkommen aus deiner jetzigen Stelle. Aber mal unabhängig vom Einkommen hast du nicht den Druck, am 29. des Monats auf Teufel komm raus noch 3 Super-Trades zu machen, damit du die Miete bezahlen kannst. Also es ist eher wieder dieses mentale Thema, was damit reinspielt.
Ist definitiv so ein Punkt. Und das befreit dich einfach von vielen. So, es muss ja nicht jeder unseren Weg gehen. Ja? Ich meine, in der Öffentlichkeit zu stehen, sich immer zu zeigen, sich immer wieder irgendwas auszudenken. Ich meine, ist auch irgendwie gefühlt, aber dann doch Arbeit, manchmal ein bisschen anstrengend. Manchmal sagst du, hey, ich hätte auch am Strand jetzt liegen können. Aber das ist ja ein selbstgewähltes Schicksal. Ja? Da will sich ja keiner beschweren. Und es ist ja auch irgendwo bereichernd. Und zwar auch auf intellektuelle, menschliche Art und Weise. Aber man kann da trotzdem irgendwas anpassen. Und dann suchst du halt irgendwie einen Dienstleistungsjob, den du machst. Lies Bücher gegen oder was weiß ich, was man so machen kann. Ja? Du suchst ja auf Fiverr irgendwas, was du da machen möchtest oder was weiß ich. Ja?
Das ist ja genau das, wo ich gemerkt habe. Ich habe keinen Bock, 40 Jahre in einem Konzern zu arbeiten, Papiere von links nach rechts zu bewegen. Die Zeit in der Bank hat mir Spaß gemacht. Da war natürlich auch nicht jeder Tag toll. Und das war ja auch nachher der Grund, warum ich sage, du bist auch abhängig von guten Führungskräften. Und wenn du die irgendwann nicht mehr hast, dann hast du da die Hölle auf Erden. Und ich habe viel gelernt, viel gesehen, konnte parallel halt auch das entwickeln, was wir hier heute haben. Und ja, du hast halt nur mal begrenzte Lebenszeit. Und wenn du dann mit 85 auf der Veranda sitzt in Mexiko und sagst, boah, 50 Jahre waren die absolute Hölle, dann glaube ich nicht, dass das ja ein gewisses erstrebenswertes Leben gewesen ist. Ja? Oder in der Zeit hätte man Dinge viel anders und besser machen können. Also jeder da draußen, der muss nicht unbedingt ins Daytrading gehen, der kann sich aber einfach mal die Frage stellen, hey, was macht mir Spaß? Wo würde ich vielleicht sogar nicht mal Geld für nehmen wollen, weil es mir so viel Spaß macht? Ich glaube, wenn du das gefunden hast, hast du viel erreicht. Und dann ist das Monetäre irgendwo eine Sache. Wenn du so eine Leidenschaft entwickelst, die kommt schon fast von allein.
Ja, es kommt von allein. Einfach weil du wirst ja sichtbar in deiner Leidenschaft, weil du redest darüber, du zeigst dich nach außen in deiner Leidenschaft. So, und na, irgendwann muss man natürlich auch fairerweise sagen, ja, Zeit ist kostbar, weil es ist Lebenszeit, das verstehen ja auch nicht alle. Ja, Steuern zu bezahlen, ja, ist halt auch, du zahlst mit deiner Lebenszeit, ja, das ist Steuern, muss man fairerweise sagen. So, und wenn dann irgendwie Leute sagen, ja, kannst du nicht mal eben für umsonst in gewissen Rahmen, sicher, kein Problem. Aber immer muss man sagen, nee, eben nicht. Weil es meine Lebenszeit, ja, die kann ich alternativ halt auch mal am Strand verbringen, um wieder dabei zu bleiben, ja, oder irgendwas anderes machen. Das ist etwas, das sind ja Lebenskonzepte. Und die fangen mit dem Trading an, weil das einfach eine Tür ist, durch die du gehen kannst, die dir eine völlig andere Welt eröffnet, die dir wieder alle anderen Möglichkeiten gibt, um ja, frei zu sein. Ja. Prop Trading, ja, klar, ich meine, Ist eine Möglichkeit, die sicherlich ein Turbo sein kann für Leute, die wirklich ernsthaft arbeiten wollen, in dem Sinne, sie versuchen wirklich das umzusetzen, gut da drin zu sein, was sie lernen, können von Anfang an ohne eigenes Risiko diesen Beruf ergreifen. Und das ist eine völlig neue Sache, finde ich. Also das ist ja völlig risikofrei. Gut, das Erstinvestment ist ja überschaubar, wird man überleben, wenn es nicht funktioniert. Aber da musst du ja dein eigenes Geld ran. So, und das ist ein entscheidender Punkt. Ich sehe nur noch Nicken und Zustimmung. Sehr gut. Ich werde schon, manchmal monologisiere ich etwas. Das ist das Schicksal des Redners, sei es drum. Ja, was uns von daher ist es dann, das ist der Weg, in den wir dann so einschlagen.
Ja, ich stimme dir 100% zu. Ich habe keine gegenteilige Meinung, sonst hätte ich sie dir an den Kopf geworfen.
Sehr gut. Klasse. Lass uns nochmal auf das Thema Anfänger gehen. Wir haben einen ziemlich weiten Bogen jetzt geschlagen, bis hin zur Lebenserfüllung als Trader, was ein ziemlich großer Schritt ist. Wenn ich jetzt anfangen will als Trader, wenn ich wirklich da die ersten Schritte mache und weil ich jetzt angefixt bin, ein bisschen durch das Gespräch oder irgendwie einen anderen Berührungspunkt, was ist denn so aus deiner Sicht, was sind so die ersten wichtigen Schritte, um überhaupt klarzukommen, durchzustarten?
Tatsächlich sind wir am Anfang wirklich beim Thema Fachwissen wieder, auch wenn ich sage, die Aufnahmekapazitäten sind da begrenzt und müssen noch nicht exorbitant ausgeweitet werden. Du kannst mit einem Buch, du kannst mit einem Videokurs oder auch erstmal YouTube und Podcasts mit Sicherheit einige dieser Puzzleteile aufsammeln, um ein gewisses Grundwissen zu haben. Dann hast du die Möglichkeiten, erste Gehversuche zu machen, indem du das mal auf Demokonten ausprobierst, mit Paper Trading. Dann kannst du gucken, ob das, was da funktioniert, ob du sagst, hey, das ist systematisierbar. Ich habe zwar nicht jeden Tag den gleichen Outcome da draus, aber du baust Selbstvertrauen auf, ja, hast so langsam dieses Mindset, dass du sagst, es ist nicht jeder Tag gleich, aber am Monatsende oder spätestens Quartalsende ist es grün. Und dann kannst du eben sukzessive gucken, möchte ich noch mehr von diesen Strategien in mein Portfolio kriegen, weil ich mit den zwei, dreien, die ich bisher gemacht habe, irgendwo noch nicht ausgelastet bin, und dann ist es immer dasselbe. Du hast eine These, weil du irgendwas im Markt beobachtest. Die musst du verifizieren, ja, indem du dir mal klare Einstiegs- und Ausstiegssignale runterschreibst. Dann ist es einfach nur das, was ich sage. Wir sind ja oftmals Roboter. Wir haben eine Checkliste, ja, und wir machen einen Haken dran. So, und selbst wenn du jetzt 100.000 Euro zur Verfügung hast für deinen Start, würde ich dir nicht raten, die sofort einzusetzen, auch wenn es 3 Wochen gut läuft. Du wirst Fehler machen. Ja, das wird kommen. Und dein Ziel ist es da erstmal, die nur einmal, maximal zweimal zu machen, und zwar so, dass du nicht alles verspielst. Ja. Und dann wächst du da so sukzessive rein, dass du irgendwann merkst, Fachwissen brauche ich gar nicht mehr aufbauen. Jetzt sind es halt eben diese psychologischen Themen. So. Und wenn einer nach 2, 3 Wochen sagt, das ist nichts für mich, unterschreibe ich das so. Dann ist das was, wo ich sage, ja, für viele ist es sogar okay, wenn sie sagen, ich widme mich doch lieber eher wieder einem klassischen Investmentthema, wo man auch gutes Geld mit verdienen kann. Ja.
Halt eine andere Sache. Und es gibt auch Menschen, für die ist der gesamte Finanzmarkt nichts. Das ist auch völlig in Ordnung. Das muss ja nicht jeder und sich damit beschäftigen. Es gibt ja auch unzählige andere Möglichkeiten, sein Glück zu finden und auch sein Geld zu verdienen. Auch gutes Geld, so ist es ja nicht.
Ja und nein, da muss ich einmal einhaken, tatsächlich,
Bitte.
weil wir, ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast, es gibt ja über so Spam-Mails unglaublich viele betrügerische Firmen, die sich dann als Broker ausgeben, so mit Headlines wie der neue Bitcoin-Code oder in der Höhle der Löwen wurde diese Strategie nicht veröffentlicht, ne?
Ja, Till Schweiger.
Ja, ja, ne, dann werden irgendwelche Promis dazu gezogen. Du glaubst nicht, wie viele Leute sich in so einer Woche bei uns melden, die von solchen Firmen betrogen worden sind.
Echt?
Ja, das sind dann so Fake-Broker irgendwo, weiß ich nicht, wo die sitzen. Ne? Oft in Staaten, die nicht so viel mit Regulierung am Hut haben. Und da wird den Leuten wirklich wie bei so Hütchenspielertricks am Anfang 250 € Einzahlung, dann hast du irgendeine Fake-Software, die Kursezeit verzögert hat, weißt du selber, ne? Reichen 10 Sekunden aus und der Account-Manager sagt dir, auch geh doch jetzt mal long im DAX. Ja, natürlich, weil er weiß, in 10 Sekunden steigt das Ding. Die Leute haben oftmals keine finanzielle Bildung. So, und ich würde mir einfach wünschen, wenn das über Schulsysteme oder was auch immer mal zumindest mit einem gewissen Grundwissen versehen wird, dass man nicht unbedingt finanzielle Fehlentscheidungen trifft. Das hat noch gar nichts mit Trading zu tun. Aber da merken wir halt auch, das ist so unsere zweite Motivation mittlerweile, die Leute einfach aufzuklären über Finanzprodukte, über regulierte Anbieter, damit die überhaupt mal eine faire Chance haben. Und nicht innerhalb von 2 Tagen teilweise so ihr Lebenswerk oder das aufgebaute Vermögen, was Jahrzehnte gedauert hat, verjubeln.
Okay. Also stimme ich dir hundertprozentig zu. Ich habe gerade jetzt ein Gespräch geführt mit einem Lehrer aus Hamburg, der sich für die finanzielle Ausbildung der Kinder engagiert, finde ich ganz hervorragend. Und wo du das
Super.
gerade ansprichst, diese ganzen gefakten Sachen, geht dir wahrscheinlich genauso wie mir und allen anderen Kollegen auch. Gefakte Profile mit unserem Namen, unserem Gesicht
Ja.
und dem ganzen anderen Blödsinn am Geist mittlerweile. Und es ist unfassbar. Du hast unter den eigenen Posts steht dein Name, dein Bild mit kaufen Bitcoin von mir. Und du denkst so, nein,
Habe
das
ich
bitte nicht.
vor einer Stunde auf unserem Facebook-Profil gelöscht. Ja. Naja.
Du kommst nicht aus dem Löschen raus mit dem Scam und all dem. Also von daher bin ich absolut bei dir. Das ist ein Riesenthema und das wir uns natürlich auch kümmern müssen, als Branche insgesamt,
Ja.
um halt die Leute aufzuklären, dass wir eben tatsächlich andere Wege gehen. Und das ist auch wichtig, ja. Und dass die Leute auch gerne darauf sensibilisiert sein müssen. Absolut.
Ja,
Der
definitiv.
Punkt. Klasse. Tim, danke dir sehr für deine Zeit und für die ganzen tiefen Einblicke, für die Philosophie. Bin immer wieder erstaunt. Ne, eigentlich bin ich nicht mehr erstaunt, aber ich freue mich immer wieder, dass wir tatsächlich alle so auf der gleichen Welle schwimmen, die gleiche Erfahrung mitgebracht haben. Das sagt mir nämlich eins. Es gehört zur Entwicklung eines Traders dazu, dass wir im Endeffekt eben auch die gleichen Fehler machen, daraus unsere Schlüsse ziehen, unseren eigenen Weg finden und dann eben auch wirklich uns darüber auch austauschen können. Und ja, und halt so auch wachsen als Menschen, als Trader, als Unternehmer. So. Danke dir sehr.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse. Denn wenn wir über Impulse sprechen, dann heißt es natürlich auch für dich, dass du überlegen musst, wie kann ich das in meine persönliche Praxis am besten auch umsetzen, adaptieren. Und dabei halt eben alles Gute, viel Erfolg. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn auf jeden Fall mit deinen Freunden, Bekannten und all denen, von denen du weißt, dass sie sich für Börsenhandel und Trading interessieren. Hinterlass mir gerne auch eine Bewertung oder schick mir eine E-Mail, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Folge mir auf Facebook und vergiss nicht, den Newsletter zu abonnieren, der Torero Trader School, um eben immer auf dem aktuellen Stand der Dinge zu sein, was Veranstaltungen, Ausbildung, Schulung, Vorträge oder auch neue Artikel angeht. In dem Sinne freue ich mich aufs nächste Mal gemeinsam mit dir, wünsche dir viel Erfolg, alles Gute. Bis zum nächsten Mal bei Torero Trader Insights, dein Wieland Alt. Da du ja noch da bist, ich will dich nochmal einladen in die VTRD. Schau mal vorbei, vtrd.de. Schau dir an, wo die Regionalgruppen sind und ob die Webinare vielleicht auch nochmal interessant sind. Dann werde gerne ein Mitglied bei uns.